Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zum Geschichtsunterricht der Koproduktion von Vrindt und DLF Nova, wie immer mit Matthias von Hellfeld. Hallöchen.
Ich grüße aus Colonia.
Heute der Frieden von Paris.
Exakt.
Da ist beendet worden vermutlich Krieg, weil das ja. Also ungefähr das Gegenteil von Krieg ist Frieden. Allerdings ist nicht die Abwesenheit von Krieg Frieden. Krieg? Oh, super, ne? Super. Ja. Genau. Wenn ich will, dann kann ich auch. Wenn ich muss, will ich nicht. Aber
hallo.
Ja.
Unglaublich.
Wie kommen wir denn jetzt da wieder hin? So, welcher Krieg ist denn beendet worden, Matthias?
Ja.
30-jährige. Nee, das war der Westfälische Frieden.
Ja, es ist beendet worden im Jahr 1763. Damit war der 30-jährige Krieg schon ungefähr 120 Jahre vorbei. Also es ist beendet worden der 7-jährige Krieg. Und dieser 7-jährige Krieg hat eine große Bedeutung für die europäische Geschichte. Nicht nur, weil es ein Krieg war, der an vielen Stellen dieser Welt stattgefunden hat, sondern weil er Konsequenzen hatte, die bis etwa 100 Jahre später noch nachgehallt haben in Europa. Und um das zu verstehen, müssen wir einfach mal ganz kurz gucken. Es gab Großmächte, ich sag mal so zur Mitte des 18. Jahrhunderts, also natürlich Österreich, England, Frankreich, Russland, das waren so die ganz Großen. Und am Nordostrand gab es Preußen, aber gerade mal erst 50 Jahre. Das Land war nur teilweise bewohnbar. Der Oderbruch musste trockengelegt werden, damit man darauf leben konnte. Preußen hat erst 1715 begonnen, sich militärisch aufzustellen. Bis 1740 ungefähr war das Hauptschwerpunkt der Politik des preußischen Königs. Aber irgendwie war es noch keine Großmacht. Mhm. Man hat zwar irgendwie gestaunt, dass die das hinkriegen, also so schnell eine effiziente Verwaltung aufzubauen und den Oderbruch halt dann wirklich irgendwann trocken zu legen und mit wenig Leuten eigentlich viel auf die Beine zu stellen. Das hat was damit zu tun, dass der Urheber dieses preußischen Staates der große Kurfürst von Brandenburg war. Also eine Figur, die heute jeder Brandenburger noch rauf und runter singen kann. Und dieser große Kurfürst gehört ja also an Nummer 1 in die Ahnengalerie aller anständigen Brandenburger. Dem ist es nämlich gelungen, nach dem eben schon erwähnten 30-jährigen Krieg Brandenburg als das hauptleidtragende Land oder die hauptleidtragende Gegend dieses furchtbaren Krieges, ich sag mal, wieder aufzubauen, aha, was extrem schwierig war. Und er hat das nur hinbekommen, weil er eine wirklich kluge Entscheidung getroffen hat, nämlich die oder viele der aus Frankreich vertriebenen Hugenotten ins Land zu holen. Und
Einwanderungspolitik.
Genau, er hat eine vernünftige Einwanderungspolitik betrieben, indem er ihnen zum Beispiel gesagt hat, ihr braucht nur wenig Steuern, bis gar keine Steuern zu zahlen. Hat in Kauf genommen, dass dann die einheimischen Handwerker so ein bisschen stinkig werden. Auf der anderen Seite hat er das, was die konnten, die Hugenotten, also handwerklich waren sie ganz weit vorne, sehr genutzt und hat also dieses Land wieder aufgebaut. Er hat hat begonnen, ein stehendes Heer aufzubauen. Und durch diese Geschichten wurde er so allmählich für die Europäer ein attraktiver Bündnispartner. Das war aber noch nicht Preußen, sondern das war Brandenburg. Und das Ganze kommt dann irgendwann zum Tragen während des Spanischen Erbfolgekriegs. Das ist jetzt so einfach nur so drumherum erzählt, damit man weiß, in welcher Situation wir uns befinden. Dieser Spanische Erbfolgekrieg kommt dadurch zustande, dass der spanische König Karl II. Im November 1700 kinderlos stirbt. Und nun ist es also klar, dass die europäischen Adelsgeschlechter lohnende Beute, nämlich den spanischen Königsthron, wittern. Und es werden sofort Ansprüche angemeldet, die allen voran vom Hause Habsburg, also vom deutsch-römischen Kaiser, aufgestellt werden. Aber auch Frankreich hat Ansprüche und findet das gar nicht so witzig, dass also auf der einen Seite, nämlich da, wo heute Deutschland ist, ein Habsburger regiert und wenn dann die Spanier auch noch einen Habsburger zum König haben, auch noch auf der anderen Seite einen Habsburger. Und das ist dann sozusagen eine Horrorvorstellung für die Franzosen.
So aus heutiger Sicht auch so ein bisschen Kindergarten, ne?
Ja, klar. Die fühlten sich dann umzingelt, sage ich jetzt mal. Und Also jedenfalls der brandenburgische Kurfürst, der bietet sich also dem dem deutschen Kaiser als Bündnispartner im spanischen Erbfolgekrieg an und bekommt dafür die Zusage, okay, mein Freund, du darfst ein Königreich gründen. Das war ja bisher nicht der Fall, es war ja ein Kurfürstentum. Du darfst ein Königreich gründen, aber dieses Königreich muss außerhalb der Grenzen des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation liegen. Und da ist der brandenburgische König dann auf die Idee verfallen, Kurfürst auf die Idee verfallen, Preußen, das außerhalb des Landes, also außerhalb der Grenzen des Deutschen Reiches lag, dann sozusagen zum Königtum zu machen. Das gelingt 18. Januar 1701 in Königsberg, wird also vom Nachfolger des großen Kurfürsten eine gewaltige Fete veranstaltet, die den Staat fast ruiniert. Und damit ist das Königreich Preußen gegründet und im Laufe der Zeit wird es also, wie soll ich sagen, zu einer der wirklich großen europäischen Player.
Entschuldige, wobei wir das Heilige Römische Reich deutscher Nation, bis wohin ging das denn? Ging es bis zur Elbe oder wurde es aufgehört?
Ja, also jetzt genau die Städte, wo es aufgehört hat, ja, so, kann ich hier natürlich nicht sagen, aber jedenfalls Berlin gehörte dazu und Brandenburg eben auch, aber Brandenburg hatte Besitzungen außerhalb von Brandenburg, nämlich Preußen. Und damit hat man sich sozusagen eine Krücke gebaut und hat gesagt, gut, ich darf das brandenburgische Herzogtum nicht, das brandenburgische Kurfürstentum nicht zum Königreich machen, aber Preußen. Und die preußischen Könige hießen auch immer bis zum letzten Tage König von Preußen und Kurfürst von Brandenburg. Insofern war das dann zwar ein Land, aber diese, ich sag mal, Reminiszenz oder diese Tradition, die blieb dann erhalten. Und Preußen hat aber allein von der geografischen Lage her, nämlich ganz oben am Nordostrand sozusagen, Schwierigkeiten gehabt, sich so richtig nach vorne zu spielen. Aber dadurch, dass es eben im Erbfolgekrieg in Spanien ein Bündnispartner war und dass eben jetzt das Königreich gegründet war und dass dann Könige von Preußen da waren, die das Land wirklich mit aller Macht und auch teilweise gegen die Lebensinteressen der preußischen Bewohner nach oben getrieben haben. Allen voran der sogenannte Soldatenkönig, der also das Militärische derartig in den Vordergrund gestellt hat, dass das Land im Grunde genommen ein Kasernenhof war. Und dann irgendwann so viel Soldaten da waren und so viel militärische Power, dass also etwas später, zur Zeit der Französischen Revolution, also 1792, der Satz kreiert wurde, Preußen ist die einzige Armee, die sich einen Staat leistet. Der trifft die Sache, glaube ich, ganz gut, ehrlich gesagt. Aber das ist jetzt nur so ein Vorgriff. Also, in dieser Zeit kommt es zum Krieg zwischen vor allem Frankreich und England. Also es geht 7 Jahre lang zwischen Frankreich und England immer hin und her. Und die haben wechselnde Bündnispartner, weil sie den Krieg nicht etwa, ich sag mal, zwischen England, der Insel und dem europäischen Festland austragen, sondern zum Beispiel in Nordamerika. Dort hat die britische Krone Kolonien und die französische Krone auch. Und wenn jetzt die einen den anderen die Kolonien abnehmen, ist es eine Schwächung. Das Gleiche findet statt in Asien, das Gleiche findet statt in Europa, da geht es um Schlesien und da wird dann auf einmal der Konflikt zwischen Preußen und Österreich, nämlich um den Einfluss oder den Besitz von Schlesien, wichtig. Und da mischen sich dann jeweils auf der anderen Seite Frankreich und England ein, sodass du auf einmal einen Krieg hast, der im Grunde genommen in der ganzen Welt getobt hat und deswegen von dem ein oder anderen Historiker auch Erster Weltkrieg genannt wird. Weil zum ersten Mal in diesem Krieg klar wird, wenn du Kolonien hast, dann kannst du die zwar ausbeuten auf der einen Seite, auf der anderen Seite musst du sie aber auch beschützen, weil deine Gegner können im Falle eines Krieges irgendwo auf der Welt eine Kolonie angreifen und lähmen dich damit. Ja. Das heißt,
weil du musst Truppen hinschicken, du musst Aufwand treiben dafür.
Ja. Du musst Aufwand treiben und der Krieg globalisiert sich. Also Kolonialismus ist ja tatsächlich auch eine erste Form oder eine Form von Globalisierung, schreckliche Globalisierung. Aber in diesem Falle eben, und das wird zum ersten Mal in diesem 7-jährigen Krieg sehr deutlich, sind die Großmächte in Europa eben auch an anderen Ecken dieser Welt angreifbar und müssen damit rechnen, dass sie Truppen aus Europa abziehen müssen, um irgendwo auf der Welt ihre Kolonien zu verteidigen. Das wiederum schwächt sie in Europa. Und das zweite ganz wichtige ist, es ist extremst teuer, weil überleg dir mal, was es für den französischen König bedeutet, französische Truppen Richtung Kanada zu schicken im Jahr 1760.
Ja, zumal das man da ja auch noch mal immer bedenken muss, das haben ja die wenigsten auf dem Schirm. Krieg bedeutet ja nicht, dass Krieg ist ja nicht, das ist ja nicht Kanonen, Panzer, Soldaten, sondern Krieg ist Nachschub.
Ja, ja.
Ne, das ist ja, das, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie man damals Nachschub geregelt haben will.
Per also, Schiff.
Ja.
Schiff.
Ja. Anders geht's nicht. Also per Schiff und die waren dann 3 Monate unterwegs und darum, ja, dann haben die Kampfhandlungen. Wahrscheinlich hätte der 7-jährige Krieg heutzutage 1,5 Jahre gedauert, ne?
Ja, höchstens. Ja, ja, ja. Aber tatsächlich ist es so, dass du tatsächlich dann eben entweder dich vor Ort versorgen konntest oder musstest, ja, in den Kolonien, oder vorher schon so viel Waffen da gebunkert hast, dass du im Grunde genommen fein warst damit und eben den Krieg aushalten konntest. In der Regel ist es aber so gewesen, dass du vor allem Soldaten nachführen musstest, mhm, und dass du auch natürlich Kriegsgerät nachführen musstest, und das geht nur per Schiff. Also dauerte das Ganze 7 Jahre, und wir reden hier über den Frieden von Paris, also über das Ende dieses Krieges und die Folgen. Das ist eigentlich das Interessante. Was ich bisher erzählt habe, ist alles nur im Vorfeld sozusagen, mhm, damit man versteht, wer eigentlich daran beteiligt war. Also, wir haben im September 1762 einen sogenannten Präliminarfrieden, und der wird geschlossen in Fontainebleau. Fontainebleau ist ein Ort in Frankreich, da geht es um einen vorläufigen Frieden zwischen England und Frankreich. Hm. Ein halbes Jahr später, 1763 in Paris, wird dann zwischen England und Portugal auf der einen Seite und Frankreich und Spanien auf der anderen Seite, da sieht man mal, wer da alles noch dran beteiligt war, geschlossen. Und 5 Tage später folgt der Frieden von Hubertusburg. Da schließen Preußen und Österreich sowie Sachsen Frieden und einigen sich darüber, wie es hier in Europa weitergeht. So, und wenn man sich jetzt alle Vereinbarungen anguckt, dann gibt es folgende Ergebnisse. Der große Gewinner all dieser 7 Jahre und der Kriege lautet England.
Ach, ich hätte jetzt gedacht England, Frankreich, aber gut.
Nein, ja, okay. England kann sich sozusagen etablieren als Weltmacht. Ah. England gewinnt Unmengen von Kolonien dazu, vor allem von Frankreich, die diesen Krieg flächendeckend verloren hat. Mhm. Das bedeutet, England etabliert sich als Großmacht in Nordamerika. Der Einfluss Frankreichs wird zurückgedrängt. England gewinnt Einfluss dadurch, dass Spanien auch auf der Seite der Verlierer ist, in spanischen Kolonien Einfluss, vor allem in der Karibik, und kann sich sozusagen überall dort noch stärker etablieren als vorher, wo es für die Logistik, und das hattest du eben schon richtig gesagt, du brauchst, wenn du imperiale Großmacht sein möchtest, wie England zu der Zeit eine war, brauchtest du Stationen, um mit deinen Kohledampfern oder was, um mit deinen Schiffen sozusagen Stationen zu haben, wo du sicher warst, wo du nicht erst kämpfen musstest, um irgendwelche Leute aus dem Hafen zu vertreiben, die dir irgendwie mies gesonnen sind. Und deswegen war das eben so wichtig für die englische, fürs Empire oder für den Aufbau des Empires, eben solche Stationen möglichst über die ganze Welt verteilt zu haben, was ja auch gelungen ist. Ja. Zweites wichtiges Ergebnis. Preußen kann sich nach diesem Krieg im Konzert der Großmächte Europas fest verankern, weil diese ungeheure militärische Aufrüstung eben dafür gesorgt hat, dass Preußen Kriege, ich sag mal, lange Zeit durchhalten kann, selbst wenn es in diesem Falle, gibt es ja diese eine Schlacht bei Kunersdorf, wo also Friedrich der Große im Grunde genommen fast schon tot war oder hätte ermordet werden können, und er also weinerlich nach Hause schreibt, dass alles verloren sei und Preußen ist hin. Dazu ist dann aber nicht gekommen, aus unterschiedlichen Gründen. Also Preußen kommt aus der ganzen Geschichte fein raus und ist eine der ganz großen Player nun in Europa. Das ist sozusagen die Tatsache, die sozusagen als Ergebnis da ist. Aber das Dritte, und das ist eigentlich noch sozusagen über allem, keine der beteiligten Kriegsparteien hat noch Geld.
Oh.
Die sind alle pleite.
Auch Preußen, obwohl die alle so eine kluge Politik, also eine kluge Einwanderungspolitik,
aber gut, hatten, ist auch schon viele Jahre her. Ja, aber Preußen und Reichtum, das widerspricht sich. Also die sind zwar möglicherweise reich an Kanonen, ja, aber an Kohle und Ähnliches, ja, nicht.
Stimmt. Ostelbien war immer arm, ja.
Ja. Ja, weil die Preußen tatsächlich sich durch Einschränkung und durch Opferbereitschaft durch viele triste Jahre gekämpft haben. Also das, also jetzt in ihrem eigenen Land. Abgesehen davon, dass sie natürlich auch Kriegspartei waren und dass sie dann, je länger sie etabliert waren und je größer und mächtiger sie wurden, sie auch durchaus zu Kriegstreibern wurden. Aber da sind wir ja noch nicht, sondern wir sind ja jetzt im Jahr 1760, 70, 80. Mhm. Und da kann man eben sehen, dass Friedrich der Große führt die Kartoffel ein, um den Hunger zu bekämpfen. Ja, und das war dringend notwendig, weil die Leute haben gehungert. Und insofern war mit Geld da nicht viel zu machen. Also, aber wir bleiben jetzt beim Geld, weil das eben das eigentlich Spannende daran ist. Also, dieser Krieg hat immens viel Geld verloren und er hat vielen, vielen tausend Soldaten das Leben gekostet, mit dem Ergebnis, dass Frankreich vor der Staatsinsolvenz stand. England war ebenfalls in großer Not, weil der Krieg 160 Millionen Pfund gekostet hat. Und ich habe mich mal dran gewagt und habe so geguckt, ob man das irgendwie umrechnen kann. Heute wäre das ein Wert von ungefähr 23 Milliarden Euro. Das klingt angesichts von Rettungspaketen mit 400 Milliarden Euro geradezu als Portokasse. Aber damals war das natürlich ein Mehrfaches des Jahresbudgets.
Na, und vor allen Dingen haben die ja auch damals, das wäre jetzt mal auch wirklich mal interessant, so wirtschaftshistorisch erklärt zu kriegen, wie die damals überhaupt Geld geschaffen haben und geschöpft haben. Und das ist ja, also, ne, die haben ja überhaupt keine fiskalpolitischen Werkzeuge gehabt, sondern das hat's damals alles noch gar nicht gegeben. Also,
ja, Steuern haben sie schon eingezogen.
Ja, klar, also, aber.
Ist das nicht.
Ja, klar, sie konnten Steuern einziehen, aber das geht halt irgendwann auch nicht. Ne? Also das will ja, man will ja doch irgendwie einen Haushalt haben und das ausgeglichen und bla. Muss ich mal gucken, ob ich da jemanden finde. Das finde ich jetzt total spannend. Ja, danke für den Tipp.
Das ist auch spannend. Ja. Aber sie haben, das muss man ja auch sagen, sie haben tatsächlich natürlich auch geraubt. Also sie haben einfach bei Kriegen die Kasse des anderen mitgehen lassen und es dann einfach für sich erklärt. Also es gab sozusagen Reparationen auf diesem etwas brutaleren Wege. Mhm. Also das ist einfach nur mal so eine Zahl, wo man sagt, das ist unfassbar viel Geld gewesen, was da alleine in England fehlte. Wir haben 550.000 Gefallene, die mit großem Abstand meisten waren preußische Soldaten. Die Zahl der Opfer unter der Zivilbevölkerung ist auch unfassbar hoch für damalige Zeiten. 320.000 in Preußen und 160.000 in Österreich. Das muss man sich wirklich mal überlegen, was das eigentlich bedeutet. Wenn, ich sag mal einfach 200.000 Soldaten und 320.000 Zivilisten, dann hat Preußen eine 500.000 Menschen verloren. Das waren ja Produktivkräfte sozusagen. Ja. Also das hat Preußen hart getroffen, genauso wie Österreich.
Obwohl, Moment, Produktivkräfte? Ich denke, die hatten ein stehendes Heer. Also waren das dann nicht einfach nur Berufs-?
Ja, es waren aber in der Zivilbevölkerung, meine ich jetzt.
Ja.
Da waren ja Bauern bei und,
ach so,
und
okay.
Auch Frauen, die gearbeitet haben. Also das ist ja alles eine andere Struktur gewesen.
Das heißt, es hat nicht nur die Armee den Krieg geführt, es gab halt eine stehende Armee, aber wenn Krieg geführt wurde, sind halt alle losgezogen.
Nee, der Krieg ist ja auch in Preußen, hat ja auch in Preußen stattgefunden.
Also ach so, im Sinne von Kriegsschäden. Okay, jetzt habe ich es. Ja, ich habe einen Denkfehler.
Ja, genau. Entschuldigung.
Ja,
okay. Denkfehler. So. Also, und jetzt kommt es eben, was machst du dann? Also die Kasse ist leer und dann überlegst du dir, was tust du? Und die Ersten, die lange Zeit überlegt haben, aber zu einer, ich sag mal, letztendlich negativen Idee gekommen sind, das war die Regierung in London. Die hat nämlich gesagt, wir merken jetzt, dass diese vielen Kolonien, die wir haben, das ist doch relativ hoher Aufwand, die zu beschützen und wir müssen da irgendwie immer Soldaten hinschicken und bla bla bla. Und haben dann gesagt, damit wir das irgendwie stemmen können, müssen jetzt die Kolonisten, die wir da einst hingeschickt haben, damit sie uns die Kolonien aufbauen, die müssen jetzt auch einen Teil des Geldes, was sie dort erwirtschaften, also in diesem Falle in Nordamerika, auch an uns abgeben, damit wir für deren Schutz sorgen können. Und das haben sie dann also gemacht und sie haben angefangen in den 60er Jahren des 18. Jahrhunderts und 70er Jahren, ich sag mal mit Abgaben auf Tabak, mit Abgaben auf Porto oder Zeitungen oder was immer es so gab. Also Zeitung gab es ja aber Papier. Und das hat dann irgendwann dazu geführt, dass die Leute in den Kolonien gesagt haben, und dazu muss man in Klammern immer dazu sagen, das waren britische Kolonisten, das waren keine Amerikaner, sondern Engländer, die im Auftrag des Königs von England in Amerika Kolonien gegründet haben und sie auch entsprechend genannt haben, Maryland, Baltimore etc.
Ich finde es immer noch klasse, wie kurz das nur gehalten hat eigentlich. Also wie, wie schnell das gegangen ist, dass die Amis zu Amis geworden sind und gesagt haben, fuck you. Wir machen jetzt das selber hier, was mir, das finde ich total faszinierend. Pass auf,
aber hätten die Engländer die Abgaben nicht erhöht, wäre das nicht passiert.
Ja, wahrscheinlich.
Das ist tatsächlich eine weltpolitische Entscheidung, die nach diesem Frieden stattfindet, weil nämlich, wie du jetzt schon gesagt hast, die Amerikaner bzw. die britischen Kolonisten in Nordamerika gesagt haben, das kommt nicht in Frage. Ihr könnt nicht einfach so beschließen, dass wir mehr bezahlen, das machen wir nicht mit. Schulunterricht, dritte Klasse oder auch vielleicht siebte Klasse, Tea Party von Boston. Und damit beginnt die amerikanische Unabhängigkeit. Und das endet, wie wir alle wissen, mit der Gründung der Vereinigten Staaten von Amerika und dem Rausschmiss der Engländer aus Nordamerika. Aber, das hat noch eine zweite Konsequenz. Weil nämlich der große Konkurrenz um die Kolonien in Amerika und auf der ganzen Welt war Frankreich. Mhm. So. Das wissen natürlich auch die amerikanischen Aufständischen, die große Probleme haben mit den vielen englischen Soldaten und, ich sag mal, der natürlich weit überlegenen britischen Armee, die da auf einmal anrückt und ihnen das Leben schwer macht. Also wendet sich George Washington und andere an den französischen König und sagt im Subtext, hör mal, die Typen da von der Insel, ja, das sind doch eure Gegner, die machen uns hier gerade platt, wir brauchen Hilfe. Und zwar Geld und Soldaten. Jetzt sitzt der schöne König in Frankreich in seinem Palast in Versailles und sagt sich, ja, eigentlich bin ich pleite, aber auf der anderen Seite diesen verdammten Engländern eins auf die Nuss zu geben, das lohnt sich.
Da war er wieder, der Kindergarten. Ja.
Genau. Also schickt er französische Soldaten nach Amerika und trägt dazu bei, dass die Aufständischen gewinnen und die USA gründen.
Aber warte mal, was hat der denn davon gehabt? Hat er es nur gemacht, um den Engländern auf den Sack zu gehen?
Ja, nee, der hat erreicht, dass die Engländer 13 Kolonien verlieren.
Und das hat ihm gereicht. Ja. Also ist auch nicht so, dass die Amis gesagt haben, wir geben dir hinterher Geld oder irgendwie so.
Na, ich bitte dich, das ist eine gewaltige, also er ist ja oben in Kanada, ist ja Frankreich geblieben.
Das stimmt.
Dass die Schwächung des Kolonialgegners England war für den französischen König ein hohes politisches Gut, sagen wir mal. Okay. Und dafür ist er ein hohes Risiko eingegangen. Mit verheerenden Konsequenzen, weil nämlich zwei Dinge jetzt passiert sind. Erstens, die französischen Soldaten kriegen in den Kämpfen mit ihren amerikanischen Bundesgenossen gegen die Engländer mit, was die eigentlich wollen. Also sie hatten ja schon die Unabhängigkeitserklärung geschrieben, dass man frei ist, dass jeder Mensch mit freien Rechten geboren wurde, ja, dass man das Streben nach Glück jedem Menschen zu gewähren habe und dass man das Recht habe, sich einer schlechten Regierung auch mit Waffengewalt zu entledigen. All diese Dinge hören die Soldaten und als der Krieg zu Ende ist, so Anfang der 80er Jahre des 18. Jahrhunderts, kommen die zurück nach Frankreich und haben diese Ideen im Kopf.
Genau. Zweitens. Dann schwappt der Scheiß nach Frankreich rein und
genau. Zack. Zweitens, der französische König ist jetzt endgültig pleite, weil er hat ja diese ganzen Soldaten nach Amerika geschickt und muss die natürlich irgendwie bezahlen und hat auch richtig Geld dahin geschickt und so weiter und so fort. Um das alles zu bezahlen, braucht er Geld. Dieses Geld bekommt er nur über Steuer- und Abgabenerhöhung. Andere Möglichkeiten gibt's nicht. Also muss er sich der französischen Verfassung beugen, die da sagt, der König muss bei Steuer- und Abgabenerhöhungen die Stände einberufen. Die Stände waren der Klerus, also die Kirche, der Adel und die Bürger. Diese drei Stände gab es. Und die müssen dann nach Frankreich, nach Paris kommen und dort sitzen sie und nicken dem König zu und sagen, jawohl, großer Meister, du darfst die Steuern erhöhen. Das war so der Plan des französischen Königs. Mhm. Und er beruft die Stände also ein, zum ersten Mal seit 1600, schlag mich tot, ich glaube seit 1602 oder seit 1612. Und die machen, was wir alle auch in der Schule gelernt haben, aus dieser Ständeversammlung eine verfassungsgebende Nationalversammlung und das kostet den König letztendlich den Kopf.
Ja.
So. Und jetzt kommen wir auf das wirklich Phänomenale. Ich finde das großartig.
Ja, ich finde, was mir den Kopf so ein bisschen sprengt, ist einfach die zeitliche Dimension dieses Ganzen. Ja? Also 1763 wird der Siebenjährige Krieg beendet, 1776 wird diese Unabhängigkeitserklärung geschrieben und 1789, also einen Tag später, ja, wird der König geköpft. Das finde ich schon ziemlich abgefahren.
Ja, es ist wirklich abgefahren ist das richtige Wort.
Welthistorisch ist das ein Wimpernschlag, der die komplette Welt einmal umgekrempelt hat.
Absolut, komplett umgekrempelt haben. Das heißt, die Macht des englischen Königs ist beschnitten, immer noch groß, keine Frage, ist immer noch ein riesiges Empire. Mhm. Der französische König kriegt den Kopf abgeschlagen und die französische Monarchie versinkt in einer Republik.
Ja. Es schön gesagt, versinkt in einer Republik, schön gesagt.
die Französische Revolution überzieht Europa mit dem Dreiklang Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, ja. Und löst damit überall in Europa Revolutionen aus. Letztendlich bis zum Jahr 1848 in Deutschland mit der berühmten deutschen Revolution 1849. Mit dem Ergebnis, dass die ersten 19 Artikel des deutschen Grundgesetzes gültig im Jahr 2023 folgende letztendlich auf die Verfassung zurückgehen, die erst in Amerika geschrieben wurde, dann in Paris, dann bei der Frankfurter Nationalversammlung in der Paulskirche, dann in der Weimarer Republik und dann sowohl in der DDR-Verfassung als auch in der Bundesrepublik-Verfassung. Das heißt, langfristige Folgen eines Kolonialkrieges in der Mitte des 18. Jahrhunderts prägen unser Leben heute noch. Weil ohne diese Entwicklung, die ich gerade nun zugegebenermaßen sehr gerafft versucht habe darzulegen, wäre unser Leben heute völlig anders. Ich weiß nicht wie, aber es wäre auf jeden Fall anders. Und das ist ein Beispiel sozusagen, dass sich irgendwann Dinge durchsetzen, die nicht mehr zu verhindern sind, ob du Kriege machst oder nicht. Und das waren in diesem Falle tatsächlich die Erklärung oder die Erklärung der Freiheit des Menschen. Das haben die Amerikaner zuerst aufgeschrieben, die Washington und Co. Dann haben es die Franzosen übernommen und haben das auch aufgeschrieben und dann haben wir es auch gemacht, wie viele andere europäische Verfassungen im Übrigen natürlich auch. Und das ist tatsächlich die Substanz, die uns in Europa mit vielen furchtbaren Verheerungen zwischendrin zusammengehalten hat. Also diese verfassungsgemäße oder verfassungsmäßige Garantie von bestimmten Grundrechten. Und das beginnt halt 1776 in den USA und ist bis zum heutigen Tage immer noch relevant. Mit der Ausnahme und der Unterbrechung des Zivilisationsbruches durch die Nazis.
Was mich daran so irritiert ist, das geht um den Siebenjährigen Krieg. Der hat so aberwitzige Auswirkungen auf unsere Gesellschaften gehabt. Im Grunde auf die komplette Nordhalbkugel, im Grunde auf den kompletten Planeten.
Ja.
Warum erinnern wir uns daran nicht? War der nicht krass genug, der Siebenjährige Krieg? Also ist dieser Zivilisationsbruch, also erstmal diese Mechanisierung des Krieges im Ersten Weltkrieg, dann der Zivilisationsbruch im Zweiten Weltkrieg, ist das so krass, dass es alles andere überstrahlt? Weil die Geschichte, die du gerade erzählt hast, das ist die positive Geschichtserzählung über all die Jahrhunderte.
Ja, ja, das ist ja mein Reden seit 33, würde ich jetzt mal etwas flapsig sagen.
Das darf alles nicht wahr sein hier.
aber ich versuche das wirklich die ganze Zeit zu machen, indem ich einfach sage, Geschichte hat etwas mit uns zu tun, ja. Im Guten wie im Schlechten. Und wenn wir einmal zurückgucken und sagen, wo kommt das eigentlich alles her, dann finden wir immer irgendwo eine Wurzel und können diese dann aufnehmen und aufdröseln und sehen, wo ist sie denn langgelaufen. Und dann sehen wir, irgendwann kommt sie bei uns an. Und anders wäre es ja auch gar nicht zu erklären. Also wie soll das sonst gehen? Wir sind ja nicht so klug, dass wir alles, wenn wir geboren werden, neu entwickeln. Ja. Nein, wir nehmen das, was da ist. Und das machen wir seit Generationen. Aber ab und an, und das ist eben, da muss man dann einhaken. Also ich sag mal so ein paar Dinge, die wirklich elementar sind. Christentum, ja. Luther, ja. Aufklärung, Reformation, hatte ich jetzt schon gesagt, Reformation, Humanismus. Französische Revolution, amerikanische Unabhängigkeit. Das sind Eckpunkte, wo man sagt, da ist was Neues. Und jetzt zum Beispiel ist was Neues Umwelt, dass wir auf einmal merken, wir müssen etwas neu machen. Wir müssen irgendetwas ändern. Was auch immer. Und das wird sich im Laufe der nächsten, solange die Erde sich dreht, hoffentlich noch, Jahrhunderte oder Jahrzehnte klar werden, wo das angefangen hat und wie das dann auch in die Verfassungen und in das Leben der Menschen hineingegangen ist. Überleg dir mal, wo wir wären, wenn wir den Gedanken, dass der Mensch frei geboren ist, nicht internalisiert hätten. Ja, dann wären Babys und kleine Kinder Verfügungsmasse. Das ist heute Gott sei Dank nicht mehr der Fall. Ich meine, abgesehen von schlimmen.
Es gibt ein paar Diktaturen, in denen das noch so Nordkorea, China tendiert
ja,
dazu.
Ja, genau, da nicht. Aber hier, ich sag jetzt mal hier in Deutschland, da gibt's auch furchtbare Idioten, aber im Prinzip ist das ja okay und jeder macht es auch.
Ja.
So, das Gleiche gilt, wenn wir heute uns fragen, warum wird in Amerika unentwegt mit Waffen auf jemanden geschossen, weil, ich weiß nicht, 200 Millionen MPs da verteilt sind im Land, dann kommt das eben daher, dass man in dieser Verfassung drinstehen hat, wir dürfen unsere schlechten Regierungen mit Waffengewalt ablösen.
Ja.
Das ist natürlich, das müsste man mal aktualisieren, ehrlich gesagt, aber abgesehen mal davon.
250 Jahre alt und bezogen auf ein paar tausend Leute.
Genau, also abgesehen davon ist aber die Idee, dass man eine schlechte Regierung absetzen können muss, und zwar auch ohne Wahlen, wenn sie diktatorisch ist, wenn sie verbrecherisch ist und so weiter, ist ja die Idee, auch wenn das nicht realistisch ist, aber die Idee ist ja richtig.
Ja, so richtig, dass es in Artikel 20 Grundgesetz steht, nicht?
Natürlich, aber das, überleg dir mal, wenn du eine waffenstarrende Diktatur hier aufgebaut hast, deswegen müssen wir das halt vorher schon machen. Das ist ja in meinen Reden das Zweite, was ich unentwegt sage, wir müssen aufpassen und wir können zugucken, wie das in Russland gewesen ist, in der Föderation Russland meine ich jetzt, wo vor etwa 10, 15 Jahren damit begonnen wurde, die Zivilgesellschaft zu zerstören.
Ja.
So, und heute ist sie weg, mehr oder weniger hinter Schloss und Riegel oder umgebracht oder außer Landes. Das heißt, deswegen können wir nicht erwarten, dass dort Leute noch sind, die sich gegen Herrn Putin und diesen Wahnsinn, den er da inszeniert, auflehnen.
Mhm.
Weil die Angst haben. Das ist wie bei den Nazis. Die Leute hatten Angst ums nackte Leben. Und wenn du kleine Kinder hast, dann machst du das nicht, weil du sagst, ich muss für die da sein und nicht für diesen Idioten da mit dem Schnauzbart.
Ja.
Also, insofern ist für uns sozusagen das Recht, eine schlechte Regierung abzuwählen, nur dadurch möglich, dass wir eine ganz starke, ganz laute, sehr massive und auch sehr freche Zivilgesellschaft haben, die den Regierenden, ich sag mal, es wirklich schwer macht, die Freiheitsrechte einzuschränken, was immer der erste Schritt ist, eine Zivilgesellschaft kaputt zu machen und ein System aufzubauen, das verbrecherisch wird.
Matthias von Hellfeld, vielen Dank.
Sehr gerne.
Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit und wie immer der Hinweis auf die passende Ausgabe der Radiosendung, des Podcasts, der auch im Radio läuft, namens Eine Stunde History. Im Radio läuft es am 6. Februar 2023 und zwar auf DLF Nova.
Wer redet, ist nicht tot.